Wundern, wie lange ihr zuhören könnt. Ich habe schon eine ganze Menge gehört, heute Morgen, heute Nachmittag und jetzt schon wieder eine Stunde. Denn irgendwann hört man so viel und irgendwann ist der Kopf voll. Deswegen werde ich nicht allzu lange heute machen. Aber ich werde heute eine zweite Stunde, wo es um die Endzeitereignisse geht, auch euch die Möglichkeit geben, euch selbst zu beteiligen. Die Stunde eben war ein wenig mehr Referat von mir. Ihr habt jetzt wieder die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, könnt ihr gerne Fragen stellen. Ich werde versuchen, nicht alle Fragen zu beantworten, weil dann die Zeit vielleicht nicht reichen wird. Einige Fragen werde ich vielleicht auch dann auf morgen oder auf das nächste Wochenende dann euch vertrösten. Gut, es geht um die Reihenfolge der Endzeitereignisse. Kann man davon überhaupt sprechen? Kann man überhaupt Reihenfolge aufstellen? Es gibt eine ganze Reihe von Christen und auch eine ganze Reihe von Kollegen, die ich mittlerweile schon kennengelernt habe, die sagen, naja, Jesus kann ja heute wiederkommen. Und dann ist alles, was wir gedacht haben über die Endzeit, alles für die Katz. Kann Jesus wirklich heute wiederkommen? Rein theoretisch schon. Er kann alles. Aber er wird es nicht. Denn er hat uns Dinge vorausgesagt in der Bibel. Und die Dinge, die Prophetie, wird in Erfüllung gehen. Und er hat uns Ereignisse vorausgesagt. Es ist so, diese Ereignisse, wann die geschehen, hat er nicht gesagt. Nur, dass sie geschehen, das wissen wir. Und das wird das Thema von heute Nachmittag sein. Welche Ereignisse werden wir heute durchnehmen? Die Frage, was denkt ihr, gibt es einen Endzeitfahrplan für die Endzeit? Gibt es einen Endzeitfahrplan? Ich glaube, ich habe gestern schon einige Worte darüber gesagt. Ein Fahrplan ist eigentlich etwas gegenüber einem Endzeitereignisplan, wo Zeitpunkte offenbart werden. Und wir haben keinen Endzeitfahrplan in dem Sinne, dass Gott uns Zeitpunkte offenbart. Was wir heute Morgen gesehen haben, sicherlich, Dankeschön, dass Gott uns Zeitpunkte offenbart, kurz vor seiner Wiederkunft, wann er kommt. Oder auch, dass er uns jetzt offenbart, dass wir die letzte Generation sind. Aber wann welches Ereignis geschieht, offenbart er uns nicht. Aber er offenbart uns, welche Ereignisse geschehen. Das heißt, wir haben einen Endzeitereignisplan, wo Ereignisse offenbart werden. Und diese Ereignisse, die sogenannten Marksteine, die wollen wir uns heute anschauen, welche es da alles gibt. Ellen White sagt dazu, auf dem großen Kampf, Seite 599, gute Absichten genügen keineswegs. Auch reicht es nicht hin, das zu tun, was man für recht hält oder was der Prediger für recht erklärt. Das Heil der Seele steht auf dem Spiel. Jeder muss für sich selbst in der Schrift forschen. Wie stark auch seine Überzeugung sein, wie zuversichtlich er auch glauben mag, dass der Geistliche wisse, was Wahrheit ist. Er hat damit keine sichere Grundlage. Er besitzt eine Karte, die ihm genau den Weg der Reise nach dem Himmel bezeichnet und er sollte deshalb nichts zu erraten suchen. Also, hier steht, ihr sollt nicht darauf hören, was der Prediger sagt. Also, was ich heute sage, dürft ihr mir nicht glauben. Ja, es ist so, ihr müsst natürlich das glauben, was die Bibel sagt, was die Schrift sagt. Und auch, was wir im großen Kampf in anderen Schriften auch geschrieben haben. Es geht darum, dass wir selbst in der Schrift forschen. Deswegen ist eure Aufgabe, nach diesem Wochenende hinzugehen. Ihr könnt durchaus die Unterlagen dazu nehmen dann und das zu prüfen, nachzulesen, zu forschen. Und dann sagt sie hier, wir haben eine Karte, die uns den Weg der Reise nach dem Himmel bezeichnet. Nun, wenn wir irgendwo hinfahren, wo wir den Weg nicht genau wissen, dann habe ich eine Autokarte und ich gucke mir an, wie ich fahren muss. Was ist denn diese Karte, die wir haben, die uns den Weg zum Himmel zeigt? Die Bibel, richtig, genau. Was denn genau in der Bibel? Was ist denn das, was uns diesen Weg zeigt? Die Prophetie, natürlich. Die Prophetie ist die Karte, die uns Jesus gibt, zeigt auf dem Weg zum Himmel. Und wir sollen deshalb nichts zu erraten trachten, suchen, sagt sie hier. Das heißt, wir können uns darauf verlassen, auf diese Karte. Wenn ich eine Karte habe, auf die ich mich nicht verlassen kann, dann kann ich sie auch wegtun. Denn keine Karte ist besser als eine falsche Karte. Da war mal Folgendes passiert. Da war ein Ein Mann, der hat einen Freund besucht und er wollte dann mit dem Zug weiterfahren. Und der Freund wohnte in der Nähe vom Bahnhof und er wusste genau, um 17 Uhr fährt mein Zug. Und sie unterhielten sich bei ihm zu Hause im Wohnzimmer und er hat mal auf die Uhr geschaut und dann so 10 vor 5 hat er gesagt, jetzt muss ich gehen, meinen Zug zu erwischen. Und sie sind aufgestanden, sind gegangen und er kam zum Bahnhof und der Zug war weg. Warum? Die Uhr ging falsch. Sie ging 10 Minuten nach. Das heißt, eine falsch gehende Uhr ist schlimmer als gar keine Uhr. Hätte er nämlich keine Uhr gehabt, dann hätte er sich erkundigt und geguckt, wie spät ist es denn jetzt und wann muss ich denn gehen? Aber wenn du eine Uhr hast und die falsch geht und du verlässt dich drauf, dann bist du angeschmiert. Und wenn du einen Autoatlas hast, der vielleicht 30 Jahre alt ist und du verlässt dich drauf und der stimmt nicht mehr, ist auch schlecht. Besser, du hast gar keinen und kannst dir nach dem Weg fragen. Deswegen, wenn wir die Prophetie haben und wenn wir sagen würden, aber wir können uns nicht darauf verlassen, dann wäre es schlecht. Da könnte man gleich alles sein lassen. Die Prophetie ist eine Karte, die uns den Weg zeigt, die uns Sicherheit gibt von dem, was geschehen wird. Gut, die Reihenfolge. Gott hat uns diese Karte gegeben. Noch einmal ganz kurz, was ich gestern Abend schon mal zeigte, die grobe Einteilung, die wir in der Bibel ganz deutlich zu finden haben. Hier haben wir heute, hier haben wir Jesu Wiederkunft, dann haben wir die 1000 Jahre und danach die neue Erde, die Gott schaffen wird. Worüber wir uns jetzt Gedanken machen, das ist diese Zeit zwischen heute und Jesu Wiederkunft. Was geschieht dort? Und gestern Abend sagte ich schon einmal, wichtiger als die Frage, was nach Jesu Wiederkunft kommt, ist die Frage, was vorher kommt. Und wenn Gott uns schon so deutlich zeigt, was danach kommt, dann wird er uns noch deutlicher zeigen, was vorher kommt, damit wir vorbereitet sind, damit wir uns darauf einstellen können, damit wir, wenn die Dinge kommen, nicht auf einmal übertölt werden und dann wegabfallen würden. Welche Ereignisse werden kommen? Jetzt habe ich das hier in eine Skizze reingebracht. Ich habe das auch so ganz groß hier. Ich denke, wenn ihr das gerne haben wollt, es wird bei Unterlagen dabei sein, die ihr dann bekommen könnt. Das ist also ganz toll, diese Skizze. Das habe ich hier ein wenig auch grafisch dann dargestellt. Hier haben wir noch einmal drei Punkte. Das ist heute. Hier haben wir das Jesu Wiederkunft ganz am Ende. Und ein ganz entscheidender Abschnitt. Ein ganz entscheidender Markstein, ein Wendepunkt, kann man sagen. In der Zeit vor Jesu Wiederkunft wird der Punkt sein, wo die Gnadenzeit zu Ende geht. Eigentlich ist der Begriff Gnadenzeit, Ende der Gnadenzeit nicht so gut. Denn wir haben auch noch nach dem Ende der Gnadenzeit Gnade. Denn wenn Gott uns nicht gnädig wäre, würde kein Mensch das überleben. Gott ist gnädig, dass der Heilige Geist in uns ist und bei uns ist und uns hilft in der letzten Zeit. Ich würde besser sagen, Ende der Entscheidungszeit. Und da ist jede Entscheidung gefallen. Das ist der Punkt, wo im Himmel steht, wo im Himmel gesprochen wird, was in Offenbarung 22 steht, wer gut ist, der verhindert gut, und wer böse ist, der weiterhin böse. Da wird jeder Fall entschieden sein, die Guten, die Gläubigen bleiben gläubig und die Ungläubigen bleiben ungläubig. Das ist der Punkt, wo die Gnadenzeit zu Ende geht. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt in der Endzeit, wo sich vieles ändern wird an diesem Punkt. Gut, das nächste, was geschieht zwischen heute und dem Ende der Gnadenzeit, das ist der Frühregen. Es gibt zu all diesen Dingen übrigens auch Bibeltexte dazu. Wir werden die nicht alle lesen, weil das würde unglaublich viel Zeit brauchen. Und einiges ist jetzt so, dass über jeden dieser Punkte, die wir hier besprechen, ein Thema des Seminars kommende Ereignisse ist. Frühregen, was ist das? Ellen White beschreibt, und auch die Bibel übrigens, im Joel steht das und auch im Jeremia, dass der Heilige Geist zu besonderen Zeiten besonders wirkt. Und die Sache vom Früh- und Spätregen ist ein Symbol aus der Landwirtschaft von Israel, von Palästina. Dort regnet es nicht so oft wie bei uns. Vor allen Dingen zweimal. Einmal, wenn die Saat ausgestreut wurde, dann regnet es, dass die Saat aufgehen kann. Und dann kann sie wachsen. Und kurz vor der Ernte regnet es nochmal, der Spätregen, dass die Ernte eingebracht werden kann, dass die Frucht reif wird, die volle Reife erreicht für die Ernte. Und das vergleicht die Bibel und auch hier Ellen White mit dem Wirken des Geistes Gottes. Und zwar auf dreierlei Weise. Erstens, sie bezieht das auf die Geschichte der christlichen Gemeinde. Und sie sagt, der Frühregen war bei Pfingsten damals, als bei Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen worden ist und die Jünger Zeichen und Wunder getan haben. Und der Spätregen ist entsprechend am Ende der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, dass nochmal der Heilige Geist im besonderen Maße wirken wird und auch Zeichen und Wunder geschehen werden. Zweitens, Ellen White bezieht das auch auf die persönliche Erfahrung eines jeden Christen, dass sie sagt, die Bekehrung eines Christen ist der Frühregen, wo der Heilige Geist sein Herz erreicht und er sein Leben Gott übergibt. Und der Spätregen bezieht sie dann auf die letzte Zeit, wo wir dann zur Charaktervollkommenheit dadurch gereichen. Und drittens bezieht es Ellen White auch beides auf die Erfahrung der Gläubigen, und das ist jetzt hier, was ich hier geschrieben habe, in der Endzeit. Sie sagt, der Frühregen ist eine Zeit der Erweckung, bevor die letzten Ereignisse losgehen. Das heißt, dass Gott die Gemeinde erwecken wird durch besondere Botschaften, die sie aufrütteln, und dass diejenigen, die hier diesen Frühregen annehmen, die sich erwecken lassen, die aufwachen, die ihr Verhalten ändern, die ihre Beziehung zu Jesus vertiefen, dass die auch am Ende den Spätregen erleben werden. Und Ellen White sagt, dass die, die es versäumt haben, den Spätregen anzunehmen, nicht bereit sein werden für den Spätregen. Und der Spätregen wird kommen und sie werden es nicht merken, es wird an ihnen vorbeigehen. Das heißt, dass der Frühregen eine Zeit der Erweckung ist, und ich glaube, dass diese Zeit der Erweckung, dass wir da schon drin sind, dass sie mindestens begonnen hat. Und übrigens, diese Ereignisse sind nicht immer so, dass die schlagartig anfangen, sondern dass sie teilweise ansteigend sind und irgendwann einen Höhepunkt bekommen. Manchmal auch dann allmählich wieder abfallen sind, aber ich werde das ein bisschen erklären. Ich denke, hier ist es auch so, dass diese Erweckung nach und nach immer stärker kommt. Und was ich glaube, was ich überzeugt bin, was diese Erweckung auslösen wird, es ist interessant, dass Gott die prophetische Erkenntnis über Ereignisse, die geschehen, nicht lange voraus den Gläubigen schenkt. Zum Beispiel die Erkenntnis von 1844 hat er nicht hunderte von Jahren vorher den Gläubigen gezeigt, sondern erst kurz vorher. Warum? Weil durch die Erkenntnis von Daniel 8, Vers 14, von 1844, weil durch diese Erkenntnis eine Bewegung entstand, eine Erweckung entstand, die dazu führte, dass die Menschen darauf aufmerksam wurden und sich darauf vorbereiteten. Und so bin ich überzeugt, dass wir noch prophetische Erkenntnisse bekommen werden und haben in der Bibel, die Gott uns offenbaren wird, von Ereignissen, die vor uns liegen. Zum Beispiel, das haben wir gerade vorhin in der Pause darüber gesprochen, die sieben Posaunen. Ich denke, die sieben Posaunen ist etwas, was wir als Gemeinde noch nicht erkannt haben, was sie mit zu bedeuten haben. Es gibt eindeutige Hinweise darauf, dass unsere bisherige Auslegung nicht ganz zutreffend ist. Ellen White sagt zum Beispiel, dass die sieben Posaunen zukünftig sind. Komplett zukünftig sind. Ja. Und von daher glaube ich, dass Gott zu einem Zeitpunkt die sieben Posaunen uns zeigen wird und dass das eine Erweckung hervorbringen wird, damit wir auf die letzten Ereignisse vorbereitet werden. Gut, der Frühregen ist eins der nächsten Ereignisse. Und dann ist ein Punkt, der auch einen Wendepunkt markiert, der eigentlich, man kann sagen, die letzten Ereignisse einleitet, ist das Sonntagsgesetz. Da werden wir morgen Vormittag mehr darüber hören, was das im Einzelnen bedeutet. Es wird zuerst in Amerika kommen und dann weltweit. Es wird also, und am Anfang wird es auch erstmal ein bisschen locker noch sein, dass man nicht mehr kaufen und verkaufen darf, und das wird dann immer weiter verstärkt werden bis nachher zum Todesbefehl. Wie lange wird das Sonntagsgesetz wirken? Wie lange wird es gelten? Was meint ihr, wenn das irgendwann aufgerichtet wird, erlassen wird? Bis Jesus wiederkommt, ganz genau. Richtig, also es wird hier beginnen und wird dann, ich habe hier einen Pfeil gemacht, wird dann durchgehen bis zur Jesu Wiederkunft, bis zum Ende. Ja. Und dieses Sonntagsgesetz wird eine unglaubliche Veränderung bewirken. Und zwar ist es Folgendes. Ja, ich mache es mal weiter und dann erkläre ich noch nachher die Veränderungen, die dort geschehen. Das Sonntagsgesetz selbst wird innerhalb der Gemeinde was bewirken. Nämlich, wenn Druck von außen kommt, kann man immer sehen, Druck von außen bewirkt, dass es innerhalb der Gemeinde einen Abfall gibt, eine Trennung gibt. Es wird viele geben, die sagen, naja, Gott möchte nicht, dass wir leiden, Gott möchte nicht, dass es uns schlecht geht. Und sie werden ihren Glauben verleugnen. Es wird eine Sichtung geben. Diese Sichtung wird kommen. Wie lange wird diese Sichtung andauern? Ja, das Ergebnis wird sein, bis Jesus wiederkommt, aber die Sichtung selbst wird nur sehr kurz sein. Wie kurz wird die sein? Bis zum Ende der Entscheidungszeit noch kürzer. Ja. Und zwar, sie wird nur sehr kurz sein. Es wird eine ganz kurze Zeit sein, wo innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Eventgemeinde, die einen und die anderen sich trennen werden. Warum? Es ist folgendes. Ab dem Sonntagsgesetz wird jede Entscheidung, die ein Mensch auf diese Erde trifft, für oder gegen Gott, endgültig sein. Jetzt, wenn jetzt Menschen sich entscheiden, so oder so, gibt es immer noch die Möglichkeit der Veränderung. Du kannst, wenn du an Gott glaubst, immer noch irgendwann sagen, ich möchte nicht mehr. Gott gibt dir die Freiheit. Und jeder, der noch nicht bekehrt ist, kann immer noch sagen, ich möchte dazukommen. Und jeder Christ, der aufrichtig ist und den Sonntag hält, kann immer noch sagen, okay, ich erkenne den Sabbat, ich ändere mich. Ab dem Sonntagsgesetz wird jede Entscheidung endgültig sein. Das heißt, die Menschen, die dann sich entscheiden, für Gott zu leben, mit ihm zu bleiben und seinen Tag zu heiligen, werden dabei bleiben. Und diejenigen, die sich dagegen entscheiden, werden auch dagegen bleiben. Das heißt, es wird eine Entscheidung kommen innerhalb der Adventgemeinde, eine Trennung geben. Und Ellen White sagt, mehr als die Hälfte wird aus der Gemeinde herausgehen, wird uns verlassen. Mehr als die Hälfte. Und das wird übrigens das Thema von morgen sein, das zweite Thema, die Sichtung. Und ich werde morgen darüber sprechen, was wird die Sichtung veranlassen? Wodurch kommt die Sichtung? Ich bin überzeugt, dass wir jetzt schon mitten in der Sichtung drinstehen, aber dass diese sichtbare Trennung, die hier kommen wird, dass die erst dann kommt, wenn die letzten Ereignisse kommen. Und dass dann diejenigen, die die Gemeinde verlassen werden, die werden nicht wieder zurückkommen. Das ist wie bei den 10 Jungfrauen, dass dieser Punkt, das Sonntagsgesetz, offenbaren wird, wer wo steht, sie wachen auf und die Törichten hatten keine Chance mehr, dabei zu den Klugen zu kommen. Sie konnten nicht mehr die Seite wechseln. Und die Klugen haben auch nicht mehr gewechselt, die Seite zu den Törichten. Da war die Entscheidung schon gefallen. Das heißt, als sie aufwachten, gab es keine Möglichkeit mehr der Seitenwechsel. Das heißt, wenn die Sichtung kommt, ist schon klar, wer wo steht. Und dann wird es auch sichtbar, nach außen hin sichtbar werden, wer wo steht. Da war noch eine Meldung. Ganz genau, richtig. Ich habe gleich noch den Punkt der Versiegelung. Ja? Und wenn ich über die Versiegelung gleich was sage, werde ich das kurz noch mit erklären und erwähnen, wie das zusammenhängt mit dem Ende der Gnadenzeit jedes einzelnen Menschen. Wie das da, ja, richtig, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass für die Gläubigen, für die einzelnen Gläubigen, das auch zu verschiedenen Zeitpunkten zu Ende gehen wird, Ende ihrer Gnadenzeit, und auch für die Gläubigen generell vorher ist. Das heißt, für die Gläubigen ist eigentlich bei der Sichtung die Frage der Entscheidung, wo ihr Schicksal entschieden wird. Gut, und die Sichtung wird eigentlich dann bewirken, dass in der Gemeinde nur noch die sind, die wirklich mit Gott verbunden sind, die wirklich bekehrt sind, die sie vorbereitet haben. Die Gemeinde wird rein sein. Und die Reinheit der Gemeinde bekommen wir nicht dadurch hin, dass wir die Unreinen alle ausschließen. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, über Gemeindezucht und Ausschluss. Aber wir Menschen können niemals die Gemeinde reinhalten durch Gemeindezucht und Ausschluss. Das geht nicht. Jesus sagt, wir sollen das Unkraut mit dem Weizen wachsen lassen bis zum Ende. Und am Ende wird Gott die Sichtung herbeiführen. Natürlich, wir können, soweit es uns möglich ist, können wir sicherlich, sollen wir auch Sünde, vor allen Dingen unbußfertige Sünde, entfernen. Aber wer kann hingehen und sagen, du bist bekehrt und du bist nicht bekehrt? Wer kann das tun? Das geht nicht. Ja. Du wolltest noch was sagen. Ganz genau. Es ist die Sichtung, die Spreu vom Weizen trennen wird. Genau. Im Englischen das Shaking genannt, das Schütteln. Ja? Das heißt, dass also hier diese sichtbare Trennung kommt. Ja? Ja. Und ich denke, wir können jetzt schon erkennen, dass es darauf hinausläuft. Ja? dass sich Entwicklungen ergeben, die... Ganz genau, richtig. Und das sagte ich gerade eben schon, mehr als die Hälfte wird sich gegen uns stellen, wird die Gemeinde verlassen. Mehr als die Hälfte. Ja. Richtig. Ja. Gut, die Sichtung wird also sehr kurz sein und dann wird eine Gemeinde zurückbleiben, die dann rein ist, vorbereitet ist. Und dann kommt der Spätregen. Wie lange, und zwar der Spätregen ist, was ich eben schon mal sagte, dass dann der Heilige Geist in besonderem Maße wirkt. Denn es gibt bestimmte Bedingungen für den Spätregen. Werden wir auch darüber sprechen. Ich denke, es ist am zweiten Wochenende, wenn wir über den Spätregen reden werden. Genau, zweiten Wochenende werden wir darüber uns Gedanken machen, was bewirkt der Spätregen, wie können wir uns vorbereiten darauf. Und ein Punkt ist auch, dass die Gemeinde selbst vorbereitet ist. Und wie lange wirkt der Spätregen? Wie lange wirkt der Spätregen? Bis zum Ende der Gnadenzeit? Ja, noch länger. Bis Jesus wiederkommt. Ja. Der Spätregen ist bis Jesu Wiederkunft. Auch in der Plagenzeit ist der Spätregen da. Warum? Viele verwechseln den Spätregen mit dem lauten Ruf. Was ist denn der Spätregen und was ist der laute Ruf? Der Spätregen heißt, dass der Heilige Geist ausgegossen wird auf uns. Und der Heilige Geist bleibt bei uns bis Jesu Wiederkunft. Und der laute Ruf ist dann die Folge dessen, dass wir nämlich die Botschaft verkündigen. Das ist der laute Ruf. Ja? Der Spätregen wird zwei Dinge bewirken. Erstens, er wird die Gläubigen im Herzen vorbereiten. Er wird sie stärken und vor allen Dingen stärken für die Zeit, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist. Denn wenn die Gnadenzeit zu Ende geht, dann wird Jesus seinen Mittlerdienst im Himmel beenden und dann werden die Gläubigen ohne Mittler vor Gott stehen. Und normalerweise ist das nicht möglich. Normalerweise kann kein Mensch vor Gott bestehen. Ohne Mittler. Die einzige Möglichkeit, dass wir es können werden in der Zeit, ist, dass der Heilige Geist vorher im Spätregen auf uns kam und dass der Heilige Geist in uns ist, bei uns ist, auf uns ist und uns in dieser Zeit hindurchträgt. Anders geht es nicht. Nur, dass wir versiegelt sind, nur durch die Versiegelung ist es möglich, diese Zeit zu überstehen. Deswegen ist der Spätregen, die Versiegelung, unglaublich wichtig für die Zeit, wenn die Plagen kommen. Und das Zweite, was der Spätregen bewirken wird, ist, dass denn die Gläubigen diesen lauten Ruf aus Offenbarung 18, geht aus das ehemalige Volk aus Babylon, verkündigen werden. Und zwar in der Fülle, dass wirklich jeder vor die Entscheidung gestellt wird. Und wenn jeder die Entscheidung getroffen hat, dann wird es zu Ende sein. Deswegen der laute Ruf ist eine Folge des Spätregens. Das heißt, dass wir die Botschaft verkündigen werden und das wird dauern bis zum Ende der Gnadenzeit. Ja, weil dann kann sich keiner mehr bekehren und dann müssen wir auch nicht mehr rufen. Nur wann die Gnadenzeit zu Ende geht, das wissen wir ja nicht. Denn die Stimme im Himmel, die dann sagt, jetzt ist Schluss, das hören wir auf der Erde nicht. Und wenn Jesus das Heiligtum verlässt, merken wir auch nicht auf der Erde. Ja, wir haben zwei Trübsalzeiten. Die kleine Trübsal ist die Zeit vom Sonntagsgesetz bis zum Ende der Gnadenzeit. Und die große Trübsal ist dann die Zeit vom Ende der Gnadenzeit bis Jesu Wiederkunft. Und zwar deshalb, die große Trübsal für die Ungläubigen besteht darin, dass sie die Plagen erleben. Die Plagen kommen nur über die Ungläubigen, nicht über die Gläubigen. Und die werden so furchtbar sein, furchtbarer als alles, was auf dieser Erde je gewesen ist. Und deswegen große Trübsal. Eine Zeit, wie sie nie gewesen ist auf Erden. Und für die Gläubigen deshalb, weil es eine Zeit ist, wo sie ohne Mittler vor Gott stehen und innere Probleme bekommen, weil sie das merken, Jesus ist nicht mehr da als Mittler. Ja. Und die Trübsal für die Gläubigen ist in der Zeit mehr die Frage der persönlichen Belastung, Angst in Jakob, komme ich nachher ein bisschen drauf. Ja. Ja, richtig. Aber es ist Folgendes, es gibt verschiedene Aufgaben, die der Heilige Geist tut in mir und die Jesus tut für mich. Ja, Jesus ist momentan im himmlischen Heiligtum derjenige, der mich mit Gott versöhnt. Und es gibt momentan keinen Menschen, der das erlebt hat, was es bedeutet, wenn Jesus nicht mehr da ist. Es gab nur einen einzigen Fall, wo es war, wo ein Mensch ohne Mittler vor Gott stand. Das war, als Jesus am Kreuz hing. Da war er Sünder, der größte Sünder aller Zeiten. Und er stand ohne Mittler vor Gott. Und es war so furchtbar für ihn, dass er daran zerrissen ist, uns kaputt gegangen ist, gestorben ist, ja. Das heißt also, es ist eine Zeit, wo wir das durchaus merken werden, dass Jesus nicht mehr unser Mittler ist. Aber ich denke, der Heilige Geist wird einen Teil dessen wieder kompensieren, wieder auffangen. Ja? Aber wir werden es trotzdem merken, eine Zeit der Trübsal für uns auch sein, innere seelische Not. Und der Heilige Geist wird uns dazu führen, dass wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, auf das Wort setzen, dass wir sagen, das Wort sagt es aber so und so, und wir werden dem Wort dann mehr vertrauen als unsere eigenen Gefühlen. Und das wird uns durchhelfen. Eine Frage? Ja, genau. Und zwar die kleine Trübsal ist die Zeit vor dem Ende der Gnadenzeit, also zwischen Sonntagsgesetz und Ende der Gnadenzeit. Ja. Und die große Trübsal ist dann zwischen dem Ende der Gnadenzeit und Jesu Wiederkunft. Ja, deswegen Ende der Gnadenzeit ist immer ein Wendepunkt. Hier wendet sich die kleine Trübsal zur großen Trübsal bei dem Ende der Gnadenzeit. Ja. Ja. Und der laute Ruf, der wird dann von der Gemeinde, die den Spätregen empfangen hat, mit Macht verkündigt werden in der ganzen Welt. Offenbarung 18, Vers 4, geht aus von ihr, mein Volk. Die Frage ist, wer wird denn da gerufen im lauten Ruf? Was ist unsere Zielgruppe im lauten Ruf? Richtig, genau. Genau. Nach Johannes 10, dass Jesus sagt, die anderen Schafe an anderen Stellen, die werden auch kommen und hören, werden meine Stimme hören, werden am Ende eine Herde haben und einen Hirten. Das heißt, die Zielgruppe ist nicht in der Zeit, die Atheisten zu Christen zu machen. Natürlich, es kann sein, dass noch hier und da einzelne Menschen sich noch bekehren werden. Das könnte sein, durchaus, denn es ist noch Gnadenzeit da. Die Zielgruppe des lauten Rufes ist, die schon Bekehrten in den anderen Kirchen zu rufen, herauszukommen, dass es eine Gruppe von Gläubigen wird. Das ist die Zielgruppe des lauten Rufes. Gut, und wenn der letzte Mensch seine Entscheidung getroffen hat, dann ist die Gnadenzeit zu Ende. Dann ist die Entscheidungszeit zu Ende. Und dieses Ende der Entscheidungszeit, Ende der Gnadenzeit, macht Gott nicht willkürlich. Gott sagt nicht, jetzt ist mal Schluss, jetzt habe ich keine Lust mehr und jetzt mache ich, wer jetzt noch kommen will, hat Pech gehabt. Nein. Ich bin überzeugt, wenn es noch einen Menschen geben würde, der noch zu Gott kommen würde, Gott würde noch das Ende der Gnadenzeit rauszögern, bis auch der Mensch noch gekommen wäre. Aber es wird hier einen Punkt geben, wo die gesamte Menschheit durch die Ereignisse, die hier geschehen vorher, durch das Licht, was kommt, und dass sie es angenommen haben oder verworfen haben, dass alle Menschen ihre endgültige Entscheidung getroffen haben und nicht mehr ändern werden. Das heißt, die Gläubigen werden bei Gott bleiben und die Ungläubigen, kann man Folgendes sagen, haben eigentlich komplett die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen und können nicht mehr, werden nicht mehr umkehren. Und erst dann, wenn dieser Punkt erreicht ist, erst an diesem Punkt wird Gott die Gnadenzeit beenden. Ja, die Frage mit Adventisten, die aus der Gemeinde gegangen sind und wieder auch zurückkommen. Ich bin überzeugt, dass alles, was wir jetzt erleben, außerhalb dessen ist, was wir hier besprechen. Denn all die Dinge sind erst zukünftig noch, kommen erst noch. Ja? Solange jetzt, ich denke, jeder Adventist, der aus der Gemeinde ausgetreten ist, hat wieder offene Türen und kann wieder zurückkommen. Und wir haben viele Fälle, wo auch wieder Menschen zurückgekommen sind. Ja? Sei es, dass sie von Gott abgefallen sind oder sei es, dass sie gar nicht echt bekehrt waren und erst eine echte Bekehrung erlebt haben dann. Ja? Das wird dann ab dem Sonntagsgesetz nicht mehr geschehen. Da ist jede Entscheidung, die ein Mensch getroffen hat, endgültig. Und da gibt es keine Möglichkeit mehr, Seiten beliebig zu wechseln. Ja. Das heißt also mit anderen Worten, zuerst werden wir in der Gemeinde die Entscheidung zu treffen haben, eigentlich beziehungsweise wie treffen wir heute die Entscheidung, wo wir am Ende stehen. Dann wird nur sichtbar, wo wir jetzt stehen. Ellen White vergleicht das mit den Bäumen, die immer grün sind und den Bäumen, die nur im Winter grün sind. Im Sommer kann man keinen Unterschied sehen. Jetzt können wir auch kaum einen Unterschied sehen. Aber wenn die Winterstürme kommen, dann zeigt sich, welcher Baum immer grün ist und welcher seine Blätter verliert. So ist es auch, dass eigentlich die Sichtung des Sonntagsgesetzes nur zum Ausdruck bringt, sichtbar macht, was eigentlich vorher schon im Herzen drin ist. Und wenn wir jetzt mit Jesus leben, mit ihm verbunden sind, wenn wir jetzt eng an ihm halten und ihm gehorsam sind, in der Beziehung zu ihm, dann bereiten wir uns darauf vor, das Siegel Gottes zu bekommen. Wenn wir aber jetzt in Kleinigkeiten Kompromisse schließen und sagen, naja, das ist ja nicht so egal, ist nicht so schlimm, ist egal, oder auch was der Bruder vorhin sagte, charakterlich muss ich mich nicht verändern, das ist, ja, brauchen wir nicht, ja. Die bereiten sich darauf vor, das Malzeichen des Tieres zu bekommen. Ja. Das heißt, die Frage, wo ich am Ende stehe, ist die Frage, wie ich jetzt zu Jesus stehe. Jetzt entscheidet sich, wo ich am Ende stehe. Wenn das kommt, wenn der Sonntag jetzt kommt, dann wird es keine Möglichkeit des Wechsels mehr geben. Deswegen, viele denken, naja, wenn mal die letzten Ereignisse losgehen, dann mache ich ernst mit Gott. Und dann werden sie schmerzlich erfahren müssen. Dann ist es zu spät. Vorbereitungszeit ist jetzt. Deswegen machen wir das Seminar hier. Dass wir die Zeit, die Chance haben, die Möglichkeit haben, uns vorzubereiten. Ja, und jetzt haben wir die Versiegelung. Die Versiegelung beginnt beim weltweiten Sonntagsgesetz und dauert bis zum Ende der Gnadenzeit. Was ist die Versiegelung? In Offenbarung 7 wird beschrieben, wie ein Engel die Menschen an ihren Stirnen versiegelt, die Gläubigen. Das ist nicht die gleiche Versiegelung, wie alle Gläubigen zu allen Zeiten vom Heiligen Geist versiegelt werden im Herzen. Das haben wir in Epheser beschrieben, Epheser 4. Das ist zu allen Zeiten. Hier haben wir eine Endzeitversiegelung, wo die Gläubigen der letzten Zeit besonders versiegelt werden an ihre Stirn. Das ist auch ein Symbol, die Stirn. Was ist das, diese Versiegelung? Wie geschieht das? Wie versiegelt? Warum beginnt die Versiegelung beim Sonntagsgesetz? Es ist Folgendes. Versiegelung geschieht folgendermaßen. Wir haben ja seit 1844 im Himmel ein Gericht. Und es werden ja zuerst im himmlischen Gericht die gerichtet, die schon gestorben sind, die Gläubigen, die schon gestorben sind. Und irgendwann wird das Gericht von den Toten zu den Lebenden übergehen. Und wenn ein Mensch, ein lebender Gläubiger, im himmlischen Untersuchungsgericht drankommt, sein Fall vorkommt, und wenn das Urteil über ihn gesprochen ist, dann wird in dem Moment er auf dieser Erde versiegelt. Denn wie könnte Gott sonst ein Urteil im Himmel treffen und der Mensch noch weiterlebt und auf einmal sich noch verändert? Oder noch sündigt und die Sünden gar nicht im himmlischen Gericht mit angekommen sind. Das heißt, die Frage der Versiegelung des einzelnen Gläubigen hängt zusammen, wann sein Fall im himmlischen Untersuchungsgericht drankommt. Und deswegen ist auch diese Versiegelung der Gläubigen nicht für alle Gläubigen gleichzeitig. Denn in Offenbarung 7 steht auch drin, dass der Engel sagt, warte noch da zu den vier Engeln, warte noch, dass ihr die Winde loslasst, bis wir alle versiegelt haben. In anderen Worten, sie sind mitten dabei. Einige sind schon und einige sind noch nicht. Das ist also ein Prozess der Versiegelung. Und das bedeutet, dass es nacheinander geschieht, weil die Fälle im himmlischen Gericht nacheinander behandelt werden. Wann beginnt die Versiegelung? Die Versiegelung läuft ja parallel mit dem Malzeichen des Tieres. Die Gläubigen bekommen das Siegel Gottes, die Ungläubigen das Malzeichen des Tieres. Und das Malzeichen des Tieres hat noch jetzt niemand bekommen. Das ist nämlich die Frage der Sonntagsheiligung, dass das Machtzeichen des Tieres anerkannt wird. Und das kann erst dann in der vollen Fülle hier nachvollzogen werden, wenn am Ende dieses weltweite Sonntagsgesetz kommt. Erst ab dann werden die Menschen, die sich für den Antichristen, für das antigöttliche System, für den Sonntag entscheiden, erst dann werden sie das Malzeichen des Tieres bekommen. Und da das parallel läuft zum Siegel Gottes, heißt das, dass das Siegel Gottes erst dann kommt, wenn auch das Malzeichen des Tieres kommt, nämlich ab dem Sonntagsgesetz. Und das bedeutet dann wieder, als Rückschlussfolgerung, dass das Gericht von den Toten zu den Lebenden übergeht, ab dem weltweiten Sonntagsgesetz. Wenn also das weltweite Sonntagsgesetz herauskommt, dann wird im Himmel die Akten von den Toten beendet sein und dann werden die Akten der Lebenden von uns geöffnet. Und dann wird spannend. Das heißt, die Versiegelung hängt zusammen mit dem himmlischen Untersuchungsgericht, mit dem Ende der Fälle, mit dem Gericht an den Lebenden, mit dem Sonntagsgesetz, mit dem Malzeichen des Tieres. Das ist alles ein Thema, was höchst spannend ist, sich darüber Gedanken zu machen. Ich habe jetzt nur ganz kurz das erwähnt. Wenn wir nachher die einzelnen Dinge besprechen werden, werden wir das noch ein bisschen mehr in der Tiefe uns anschauen. Also sehr interessant, wie das zusammenspielt, eins ins andere und wie Gott am Ende diese Dinge vollziehen wird. Gut, und dann kommt der Punkt, wo der letzte Gläubige im himmlischen Gericht drangekommen ist. Das wird gleichzeitig sein, wenn der letzte aus Babylon rausgekommen ist und sich entschlossen hat, und dann wird Gott die Gnadenzeit beenden. Das werden wir auf dieser Erde nicht merken, nicht hören, aber wir werden es spüren können. Warum? Weil dann nämlich die Plagen anfangen. Hoch. Die sieben Plagen. Das ist in der Zeit zwischen Ende der Gnadenzeit und Jesu Wiederkunft. Was wir also jetzt erleben, sind noch nicht die Plagen. Auch wenn es manchmal wie Plagen aussieht. Übrigens, wir haben in der Offenbarung mehr als sieben Plagen. In der Offenbarung haben wir 10 Plagen beschrieben. 3 Plagen sind schon in den 7 Siegeln enthalten und sind vorher. Und 7 Plagen, das sind die 7 letzten Plagen, ich extra dabei, das sind diejenigen, die dann die 7 Zornesschalen in Offenbarung 16 als beschrieben sind. Die 7 Plagen die ersten 4 Plagen werden nicht weltweit sein. Sonst würde kein Mensch das überleben. Und sie werden nur die Ungläubigen treffen. Genau wie damals beim Auszug aus Ägypten, dass die Plagen nur die Ägypter trafen und nicht die Israeliten. Aus dem Bibeltext kann man das eindeutig herauslesen, dass nur die Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben, dass die diese Geschwüre bekommen werden. Aber natürlich werden wir als Gläubige auch da auf dieser Erde sein und wir werden das auch mitbekommen. Und wir werden auch mit darunter leiden, aber wir werden nicht direkt betroffen sein an den Plagen. Und diese Plagen werden so furchtbar sein, schlimmer als je, was alles auf dieser Welt je passiert ist. Das ist mir ein Gericht Gottes ohne Gnade. Bisher war bei allen Gerichten Gottes der Aspekt der Gnade drin. Das heißt, dass Gott es gebracht hat, damit die Menschen zur Umkehr kommen, zur Einsicht kommen und sich bekehren und gerettet werden. Warum schickt Gott die Plagen? Könnte Gott nicht, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, gleich Schluss machen und wiederkommen? Könnte man noch ein wenig Elend und Leid hier verkürzen? Warum schickt Gott die 7 Plagen? Über die Ungläubigen auch noch. Und sie können sich doch nicht mehr bekehren. Richtig, genau. Richtig, das heißt, kein Mensch bekehrt sich mehr. Wenn Gott wüsste, es würde sich noch einer bekehren, würde er noch warten. Aber wenn doch Gott sowieso weiß, es bekehrt sich keiner mehr, warum macht er noch länger? Warum schickt er das, diese Plagen? Warum macht er nicht gleich Schluss und sagt, ich komme jetzt wieder? Das Gericht ist beendet im Himmel. Es ist also keine Notwendigkeit mehr, dass Jesus noch was im Himmel tun müsste. Es ist beendet und er könnte doch wiederkommen. Warum die Plagen noch? Nein, die Plagen haben keine Gnade mehr. Nein, es ist niemand mehr. Wenn es noch ein einziger wäre auf der ganzen Welt, von den 6 Milliarden Menschen, wenn ein einziger wäre, würde Gott auf diesen einen Menschen warten und würde dann die Zeit nach hinten rausziehen. Und zwar, es ist folgendermaßen, was du gesagt hast, das ist ganz richtig. Es ist ja so, wenn Gott Menschen zur Bekehrung bringen möchte, ist das stärkste und letzte Mittel, was Gott bringt, das Leid. Und Leid bringt immer eine Entscheidung, entweder für Gott oder gegen Gott. Es gibt Menschen, die haben gesagt, nach Auschwitz glaube ich nicht mehr, dass es einen liebenden Gott geben kann. Und andere haben gesagt, im Schützengraben habe ich Gott kennengelernt. Leid bringt Menschen weg von Gott oder näher zu Gott. Und jetzt schickt Gott Leid über diese Erde, das stärkste Leid, was es überhaupt gibt. Und er kann damit vor dem Universum zeigen und beweisen, es gibt keinen Menschen mehr, der durch das Leid sich zu mir hin bewegt, sondern alle bewegen sich auf dem Weg von mir weg. Sie lästern Gott sogar wegen der Plagen, steht da in Offenbarung 16. Das heißt, wenn es einen Menschen geben würde, der sich Richtung Gott bewegen würde, also Richtung Bekehrung, würde Gott sagen, stopp, auf den warten wir noch. Aber dadurch beweist er vor dem Universum, der Zeitpunkt, den ich gesetzt habe, dass ich Schluss gemacht habe, war von mir nicht willkürlich, es war richtig so, es war gerecht so. Er rechtfertigt sich selbst davor, damit vor dem Universum, und zeigt damit, alle Menschen, die jetzt noch leben, wenden sich von mir weg, entfernen sich von mir durch das Leid, und damit ist ein Beweis, es hat gar keine Notwendigkeit mehr, die Gnadenzeit zu verlängern. Richtig. Und zwar, ich denke, er entfernt sich aber nicht dadurch von den Menschen, weil er nicht mehr will, weil nicht der Heilige Geist sich zurückzieht, sondern weil die Menschen sich vom Heiligen Geist entfernen. Denn der Heilige Geist wirkt immer so weit, wie die Menschen es zulassen, dass er wirken kann. Aber da die Menschen immer mehr die Sünde gegen den Heiligen Geist begehen, sich also gegen sein Wirken auflehnen und sich von Gott abwenden, desto weniger kann er wirken und desto mehr muss er sich zurückziehen. Das Einzige, wo er bleibt, das ist bei den Gläubigen. Da bleibt er bei ihnen. Ja, richtig. Aber das offenbart Gott durch die Plagen. Das offenbart Gott, indem er denn aufzeigt, die Reaktion der Menschen, die wenden sich von Gott ab, trotz des Leides. Ja. Ja, und dann für die Gläubigen haben wir die Angst in Jakob. Und zwar, es hängt damit zusammen, weil die Gläubigen nicht genau wissen, andersrum gesagt, was ist überhaupt die Angst in Jakob? Als Jakob damals nach Hause kam, mit seinem ganzen Gesindel, seinen Kindern und Frauen und seinem Besitz, hat er gehört, dass sein Bruder Esau ihm entgegenkam mit Soldaten. Und er wollte ihn vertilgen, vernichten. Und Jakob hätte keine Chance gehabt. Und so hat er hier am Jabbok mit dem Engel gerungen. Und worum ging es da? Es ging darum, dass Jakob wusste, wenn Gott mir vergeben hat, meine große Sünde, meine Schuld, dass ich meinen Bruder betrogen habe, meinen Vater betrogen habe, dann wird Gott mich bewahren. Wenn Gott mir nicht vergeben hat, dann bin ich meinem Bruder ausgeliefert und ich werde umkommen. Er hat um die Gewissheit der Sündenvergebung gerungen. Und so wird es hier auch sein. Wir werden wissen in der Zeit, irgendwann jetzt, vielleicht gestern, vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht nächste Woche, ist im Himmel das Ende der Gnadenzeit. Wir werden nicht genau wissen, wann. Und das wird in uns die Frage hervorbringen, habe ich jede Sünde bekannt? Habe ich jede Sünde gelassen, überwunden? Ist wirklich alles bereinigt? Denn wenn die Gnadenzeit zu Ende geht, wenn wir versiegelt sind, dann wird Gott uns versiegeln. Wir werden dann einen vollkommenen Charakter haben. Denn wenn die Gnadenzeit zu Ende geht und wenn Jesus nicht mehr unser Hohepriester ist und nicht mehr für uns bittet, wenn wir dennoch sündigen würden, was würde dann passieren? Ja, richtig. Und zwar, Gott kann die Sünden nicht im Voraus vergeben. Das geht nicht. Es gibt nirgendwo in der Bibel einen Hinweis auf eine Sündenvergebung im Voraus. Das geht nicht. Das heißt, Sünde kann nur vergeben werden, indem sie bekannt wird, bereut wird, bekannt wird und Jesus dann sie vergibt. Und da er nicht mehr vergeben kann, heißt es, Gott wird die Gläubigen vorher verändern, dass sie hier einen vollkommenen Charakter haben werden und ab dem Ende der Gnadenzeit nicht mehr sündigen werden. Das bedeutet, und diese Angst in Jakob, werden sie sich fragen, habe ich jede Sünde bekannt, überwunden, ist alles in Ordnung. Und das wird eine innere Frage werden, eine innere Unruhe. Und es wird eine innere Seelenqual sein. Aber dann werden sie sich berufen und auf Gott, auf sein Wort, und werden dann sagen, Gott hatte zugesagt, wir sind seine Kinder. Und er wird das Werk vollenden und sie werden Gott vertrauen. Und das wird sie wieder ruhig machen. Die Frage der Sündenüberwindung, jetzt noch ganz wichtig zu sagen. Es ist niemals eine Bedingung, dass wir gerettet werden, dass wir unsere Sünden alle überwinden, dass wir vollkommen sind. Nirgendwo. Die Bedingung der Erlösung ist immer gleich, auch am Ende der Zeit ist immer die gleiche Bedingung der Erlösung. Nämlich, die Bedingung ist, dass ich Ja sage zu Jesus, die Rechtfertigung. Und es wird auch am Ende der Zeit nur die Rechtfertigung sein als Bedingung für die Erlösung. Kein Mensch wird erlöst werden, weil er vollkommen ist. Nein, das geht nicht. Das wäre ja Werksgerechtigkeit. Auch am Ende ist die Bedingung der Erlösung die Rechtfertigung, dass Gott mich angenommen hat, dass Jesus für mich gestorben ist. Es wird nur so sein, dass Gott in uns und durch uns das Werk vollenden wird. Es wird keinen Gläubigen geben, der irgendwo bei 90% stecken geblieben ist und der gesagt, Gott, leider hast du Pech gehabt, hast du nicht ganz geschafft. Deswegen bist du verloren gehen. Gibt es nicht. Denn alle, die wirklich bekehrt sind, die gläubig sind, an allen denen wird Gott am Ende dieses Werk tun, dass er im Himmel ihre Sünde ausradiert und auch in ihren Herzen die Sünde entfernt. Das heißt, wir müssen nicht Angst haben, dass wir denken könnten, es könnte noch eine Sünde übrig bleiben und ich habe es dann nicht geschafft. Unsere Aufgabe ist es, mit Jesus zusammenzuarbeiten, Ja sagen zu Jesus, mit ihm zu leben. Gottes Aufgabe ist es, die Sünde in meinem Leben zu besiegen und zu beseitigen. Das kann ich selber gar nicht. Deswegen müssen wir nicht Angst davor haben, dass wir denken, schaffe ich das nicht. Kein Mensch schafft es von sich aus, keiner. Ja? Deswegen ist ein Werk Gottes, was er tut, um sein Volk darzustellen, um sein Volk vorzubereiten, in den Himmel zu nehmen und nicht, was wir Menschen tun. Du hattest dich gemeldet. Ja, richtig. Das ist ganz wichtig. Genau. Und zwar, ich kann das noch mal kurz mal erklären, was du sagst. Die Versiegelung ist zweifach. Einmal ist die Versiegelung ein punktueller Sache, wo Gott im Himmel das Gericht über mich beendet und dann mich versiegelt auf der Erde. Aber es ist auch ein Prozess der Versiegelung. Und zwar, da hast du vollkommen recht, Ellen White beschreibt es als ein Eingewurzeltwerden in die Wahrheit, dass ich nicht mehr abweichen kann davon. Das heißt, dass ich mit Jesus so eng verbunden bin und hier ist Versiegelung und Heiligung, wir gehen eins in eins, Hand in Hand, dass ich so stark in Jesus, in seinem Wort verwurzelt bin, dass ich davon so tiefe Wurzeln bekommen habe, dass ich nicht mehr davon abgebracht werden kann. Eine Frage an euch, habt ihr schon mal gesehen, wie eine Buche gefällt wird? Wie lange braucht man dafür, um eine Buche zu fällen? Genau, das geht in einer Sekunde. Muss einfach nur rausrupfen, ist sie weg. Wenn sie erst ein paar Tage alt ist, ja? Wenn ich eine Buche habe, die erst so groß ist, muss ich nur ziehen und ist sie draußen. Wenn ich aber eine Buche rausreißen will, die 100 Jahre alt ist, da kann man lange sägen und machen und gucken, bis man die draußen hat, ja? Das heißt, das Gleiche ist hier auch. Wenn ich mit Jesus lebe, wenn ich mit in ihm Wurzeln schlage, denn es ist entscheidend, wie tief sind meine Wurzeln in Jesus. Und je länger ich mit ihm lebe, je mehr ich mit ihm lebe, je mehr ich Zeit mit ihm verbringe, desto tiefer werden meine Wurzeln gehen. Und die werden am Ende so tief sein, dass ich nicht mehr davon losgelöst werden kann. Und das ist genau der Punkt der Versiegelung, ja? Dass dann der Punkt kommt, wo ich wirklich so tief mit ihm verbunden bin, dass ich gar keinen, dass meine Gedanken schon so ähnlich mit Gottes Gedanken sind, dass ich gar nicht mehr sündigen will. Und Gott mir die Kraft schenkt, auch hier den Sieg zu haben. Da war noch eine Meldung. Du hast vollkommen recht, es gibt zwei Extreme, die wir hier vermeiden müssen. Das eine Extrem ist, dass wir sagen, ich kann vollkommen werden und dann brauche ich Christus gar nicht mehr. Ja? Also aus eigener Kraft können wir es nicht. Das meine ich damit eben. Ja? Aus eigener Kraft kann kein Mensch die Sünde überwinden. Denn die Sünde ist stärker als wir selbst. Und Paulus sagt, das Gute, was ich will, tue ich nicht. Das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Das ist der Kampf des Menschen, selbst des gläubigen Menschen, gegen die Sünde aus eigener Kraft. Das können wir nicht. Das andere Extrem ist, dass ich sage, alles muss Christus machen. Hauptsache, ich habe Ja gesagt zu Jesus und alles andere macht Gott. Das geht auch nicht. Hast du vollkommen recht. Denn Gott tut nicht das, was ich selber tun kann und muss. Ja? Ich muss auch das wollen. Und ich muss auch selber den Kampf, den tue ich auf diese Erde führen, aber Gott schenkt die Kraft und den Sieg. Das ist der Punkt, ja. Das heißt, es ist so, dass in allen diesen Punkten, egal was es mit der Erlösung zusammenhängt, immer Gott und ich zusammenarbeiten. Das war ja bei der Frage der Inspiration der Bibel so. Menschen haben es geschrieben, aber Gott, das ist Gottes Wort. Gott hat es inspiriert. Das war bei der Menschwerdung Jesu so. Menschen, Maria und Gott haben zusammengewirkt, dass Jesus geboren wurde. Das ist auch bei der Mission so. Wir sagen die Botschaft weiter mit unseren fehlerhaften Worten, aber der Heilige Geist wirkt durch unsere Worte und bekehrt andere Menschen. Nicht unsere Worte bekehren sie, sondern der Heilige Geist benutzt unsere Worte, um sie zu bekehren. Das gleiche auch bei der Sündenüberwindung. Ich bin derjenige, der das ausführe, der das tue und auch wollen muss. Aber Gott ist es, der mir das Wollen schenkt und das Vollbringen schenkt und mir den Sieg schenkt. Ja? Und deswegen, man muss beide Extreme vermeiden, sowohl, dass man sagt, ich muss es selber tun, als auch, dass man sagt, ich selbst muss gar nichts tun und Gott macht alles. Ja? Wir müssen hier, denke ich, das Zusammenwirken immer sehen. Ich selbst muss natürlich das auch umsetzen, aber die Kraft und den Sieg und das Wollen schenkt Christus. Ja. Gut, das ist der Punkt der Versiegelung, ja, wo wir also dann auch eingewurzelt werden in Christus und beim Ende der Gnadenzeit diesen vollkommenen Charakter haben. Und dann wird der Punkt sein, dass die Angst in Jakob sein wird, wo wir uns fragen, habe ich wirklich jede Sünde bekannt? Habe ich alles überwunden? Und da werden wir denn uns durchringen und da wird der Heilige Geist die Aufgabe haben, uns daran zu erinnern, zu sagen, du hast dein Leben Gott gegeben, du bist Gottes Kind, du gehörst zu ihm und deswegen wird Jesus auch dein Werk vollenden. Der das gute Werk in euch angefangen hat, wird es auch vollenden. Und diese Verheißungen sind dann wichtig für uns, dass wir uns die berufen können und dass wir aufgrund der Verheißungen wieder zum Frieden finden und wissen können, Gott hat mich angenommen. Kann niemand. Deswegen sagt David an einer Stelle, vergib mir auch die verborgenen Sünden. Ja. Aber es ist Folgendes, es ist nicht unsere Aufgabe, uns an alle Sünden zu erinnern. Das können wir gar nicht. Natürlich, wir müssen es auch tun, an das, was wir können, aber es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, denn da steht, der Heilige Geist wird uns die Augen öffnen über die Sünde. Das heißt, ich kann auch nur die Sünden bekennen, die mir bewusst sind, die der Heilige Geist mir zeigt, und die ich dann auch bekannt habe und vergeben bekommen habe. Das Problem ist meistens, Schwierigkeiten habe ich nicht mit den Dingen, die ich nicht erkannt habe. Schwierigkeiten habe ich mit den Dingen, die ich erkannt habe, aber daran zu arbeiten habe. Ja. Das ist meistens das viel größere Problem an uns, die, was wir haben. Ja. Noch eine Frage. Ja, richtig. Ja, es ist genau diese Frage, auch wo der Druck nach außen, von außen zunimmt. Deswegen ist auch das Denken da, dass man überlegt, wenn Gott mir alles vergeben hat, wird er mich auch bewahren vor den Ungläubigen, in diesem letzten großen Kampf. Ja? Und wenn nicht, dann wird es das Ende sein. Ja? Wie auch Jakob damals darum gebeteten hat. Ja, und dann wird der Punkt kommen des Todeserlasses. Da werden sie einen Punkt festlegen, einen Tag festlegen, an dem alle Gläubigen sterben sollen. Dieser Todesbefehl wird schon am Ende der Gnadenzeit sein, nach dem Ende der Gnadenzeit sein, in der Zeit der Plagen. Das ist die sechste Plage, Hamageddon, wo es heißt, dass sie sich versammeln zum Kampf am Tag des Allmächtigen. Das wird dieser Todesbefehl sein. Ja? Und der Kampf, dieser Todesbefehl wird dann nicht mehr ausgeführt werden können. Warum? Weil an dem Tag Jesus wiederkommt, mit Kraft und Herrlichkeit und sein Volk befreit. Ja. Das bedeutet, dass einige schon, was wir auch vorhin gelesen haben, einige schon diesem Befehl zuvorkommen werden, aber Gott wird sein Volk, seine Kinder bewahren. Es wird übrigens auch ab dem Ende der Gnadenzeit wird es keine Märtyrer mehr geben. Wird kein Gläubiger mehr als Märtyrer sterben. Warum nicht? Wenn Gott eines seiner Kinder als Märtyrer sterben lässt, hat es nur einen einzigen Sinn. Dass andere sich dadurch bekehren, zu Gott hin wenden. Denn sonst könnte Satan ja sagen, lieber Gott, du hast gar keine Möglichkeit, deine Kinder vor meiner Gewalt zu schützen. Gott lässt es nur dann zu, dass er seinen Kindern, wenn sie als Märtyrer sterben, so viel Kraft gibt und die Schmerzen nimmt und sie überwinden lässt, göttliche Kraft gibt, dass die anderen Menschen merken, da ist mehr da als nur menschliche Kraft. Und dadurch sich auch bekehren. Und wenn keiner sich mehr bekehren kann und wird, hat auch ein Tod eines Märtyrers keinen Sinn mehr. Deswegen wird ab dem Ende der Gnadenzeit kein Gläubiger mehr sterben. Vorher könnte es durchaus sein, dass es noch einige Märtyrer geben wird. Ja. Ja. Noch eine Frage? Noch eine Anmerkung? Ja, ich bin überzeugt und ich möchte euch ermutigen, das weiter zu studieren, gerade im großen Kampf. Ja, der große Kampf, die letzten Kapitel, und zwar die Originalausgabe, die gekürzte Ausgabe ist einiges rausgekürzt, aber die Originalausgabe, diese Dinge zu studieren und auch in dem Buch Christus kommt bald. Das ist unglaublich gut. Viele Aussagen, die wir über die letzten Ereignisse auch hier haben, geschrieben haben, Christus kommt bald, die das Ganze noch vertiefen und erweitern. Ja. Gut, das ist also sozusagen dieser Endzeitereignisplan. Ich kann noch nicht sagen, wann das sein wird, aber dass die Ereignisse kommen, ist sicher. Und auch die genaue Reihenfolge, denke Sichtung, Spätregen, lauter Ruf, werden fast gleichzeitig kommen. Ich habe sie hier nur in dieser Reihenfolge aufgeführt, weil sie logisch voneinander abhängen. Ja, in dieser Logik werden sie kommen, aber es wird, denke ich, fast gleichzeitig kommen. Ja, jetzt sind hier zwei Hände. Ist eine gute Frage. Habe ich auch drüber nachgedacht. Ja. Wir haben, ich denke, diese Ereignisse werden Schlag auf Schlag kommen und auch gleichzeitig sein. Ja, gerade was Sonntaggesetz wird ja kommen, es wird ja bleiben. Und dann kommt die Sichtung, denn der Spätregen, lauter Ruf, es wird alles fast gleichzeitig kommen, innerhalb von wenigen Tagen hintereinander, Wochen, denke ich. Ja. Wie viel Zeit insgesamt da sind, haben wir keinerlei prophetische Aussagen darüber. Ich habe nur so einen Gedanken, ich weiß nicht, ob der stimmt, das ist mein persönlicher Gedanke, das ist, kann ich nirgends so belegen. Jesus sagt hier in Matthäus 24, betet, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Warum sollen wir beten, dass wir nicht am Sabbat fliehen sollen? Richtig, dann können wir den Sabbat nicht als Ruhetag heiligen, ja? Dann sind wir mit der Flucht beschäftigt, mit dem Weglaufen, mit allen möglichen anderen Dingen, ja? Gut, okay, warum sollen wir nicht da beten, dass wir nicht im Winter fliehen müssen? Ja, richtig, genau. Und wenn wir irgendwo mal draußen sein müssen, ja, im Winter, da tust du draußen erfrieren. Kannst du nicht überleben draußen, ja. Das bedeutet, wenn es die Zeit ist, der Flucht, das ist ja ab dem Sonntaggesetz, ja. Sonntaggesetz beginnt das ja, wo das Fluchtzeichen ist, wo wir darum beten sollen. Dann heißt das, wenn jetzt diese ganzen Ereignisse über ein Jahr lang laufen würden, dann wäre der Winter ja immer dabei. Da hätte es keinen Sinn zu beten, dass wir nicht im Winter fliehen müssten. Ja? Deswegen glaube ich, dass diese Ereignisse, wenn wir darum beten, heißt das, wir sollen ja darum beten, dass die nicht über den Winter gehen werden. Das heißt, dass das also weniger als ein Jahr sein wird. Vielleicht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Ja, von Frühjahr bis Herbst, bevor der Winter kommt. Ja. Ja, deswegen also dieser Bibeltext tut mich jetzt nur rückschließen lassen, dass diese Ereignisse nicht über den Winter gehen werden. Ich könnte natürlich sagen, wie ist es jetzt mit der Südhalbkugel? Ja, da ist ja Winter und Sommer andersrum. Da ist ja dann Winter, wenn wir Sommer haben, und dann Sommer, wenn wir Winter haben. Ja? Aber es ist Folgendes, habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, das muss da irgendwie passen alles. Ja? Die meisten Länder der Südhalbkugel, wo das andersrum ist, sind so nah am Äquator dran, die meisten Menschen, dass sie gar keinen richtigen Winter haben. Dass es im Winter auch immer noch 20 Grad ist. Und es gibt nur wenige Menschen, ganz im Feuerland unten oder irgendwo da, ja, in Südafrika oder am Feuerland, das sind nur ganz wenige Menschen, die einen wirklichen Winter haben, wo es sogar schneit. Aber selbst im Feuerland, in Südafrika, schneit es nur und es bleibt nicht liegen. Ja, die haben also milde Winter. Dass also das Problem der Südhalbkugel mit dem Winter, wenn wir Sommer haben, eigentlich so nicht gegeben ist. Ja. Also und selbst die Christen könnten ja ein wenig nach Norden fliehen und dann hätten sie auch wieder die Wärme des Äquators. Das ist eine gute Frage, das ist eine wichtige Frage. Ich denke, das Sonntagsgesetz und damit der Druck und die Verfolgung wird weltweit sein. Ja, denn das heißt, dass sie allesamt, die großen, kleinen, reichen, armen, ja, es wird weltweit sein. Sicherlich wird es so sein, und da würde ich dir zustimmen, dass der Druck der Verfolgung, die Stärke, verschieden ist. Es wird Länder geben, wo es wesentlich härter kommt und Länder, die, wo das zwar auch gilt, das Gesetz, aber die gar nicht so sehr darauf achten, dass es auch durchgeführt wird. Ja? Und ich bin überzeugt, dass gerade Amerika und Europa die Staaten sein werden, wo das am heftigsten sein wird. Ja? Wo wir denn hingehen werden, das weiß ich auch nicht. Und da bin ich überzeugt, da erfüllt sich Joel 3, dass Gott denn Visionen und Träume geben wird. Und er wird uns genau sagen, geh weg, geh heute weg, geh morgen weg und geh da und dahin, dass Gott exakt genau uns das offenbaren wird. Ja. Gut, jetzt war dazu erst eine Hand noch. Es ist so, nach den 1000 Jahren haben wir eine ähnliche Situation. Wir haben zwei Dinge, die oftmals zusammen durcheinander gebracht werden. Wir haben einmal Harmageddon und einmal Gog und Magog. Ja? Und wenn wir das uns anschauen, in der Offenbarung 16 haben wir eindeutig die Beschreibung der sieben Plagen. Und die sieben Plagen sind sämtlich alle vor Jesu Wiederkunft. Ja? Und damit ist auch Harmageddon vor Jesu Wiederkunft. Nach den 1000 Jahren ist Offenbarung 20, Vers 8. Das ist Gog und Magog, wenn alle Ungläubigen auferstanden sind. Und dann werden sie sich auch versammeln und die Stadt angreifen, das neue Jerusalem, um das neue Jerusalem einzunehmen. Und da wird auch Feuer vom Himmel fallen und sie vernichten. Das heißt, da wird auch Gott sein Volk befreien, indem er die Ungläubigen vernichtet. Es wird also eine ähnliche Situation sein. Aber einmal ist das die Beschreibung von Harmageddon vor Jesu Wiederkunft, Offenbarung 16. Und einmal ist das Offenbarung 20, nach den 1000 Jahren, Gog und Magog. Nein. Das ist keine prophetische Zeitkette, dieser eine Tag, in Offenbarung 18, Vers 8, wo es heißt, dass sie in der Plagen an einem Tag kommen, sondern es bedeutet, es wird sie an einem Schlag treffen. Es wird plötzlich sein und ganz schlagartig. Ja? Und zwar, das sind die Plagen nicht für alle Christen, nicht für alle Ungläubigen, sondern das sind die Plagen für Babylon, für die Kirche. Ja? Und die Plagen, die über die Kirche kommen, werden schlagartig plötzlich an einem Tag kommen. Ja? Ich denke, das ist keine prophetische Kette, nicht einen Tag lang steht hier, sondern an einem Tag. Ja, Matthäus 10, Vers 23, wie das einzuordnen ist, ja, mit den Städten Israels, an eine andere Stadt gehen, wenn man irgendwo verfolgt wird. Sicherlich ist es so, dass wenn wir in der letzten Zeit den lauten Ruf verkündigen werden, dann werden wir ja alle Menschen erreichen müssen. Das heißt, wir werden dann ja nicht irgendwo in einsame Gegenden fliehen können, weil wir ja noch da verkündigen müssen, wo die Menschen sind. Und in der Wüste sind keine Menschen. Das heißt also, wir werden ab dem Sonntagsgesetz noch nicht irgendwo in den Bergwinkeln hausen, ja, weil wir ja nicht verkündigen können. Und da wird Gott uns zeigen, wohin wir gehen sollen. Und ich glaube, das wird sich das sicherlich erfüllen, dass Gott uns dann zeigt, geh in das Dorf, da ist niemand. Und geh in die und die Straßen, da sind Menschen, die sind offen, ja, und verkündige ihnen. Ich glaube, dass Gott das Werk des lauten Rufes, besonders die Träume und Visionen beenden wird, dass er uns zu den Menschen noch führt, wo er weiß, die sind offen und dass die Entscheidung brauchen. Ja. Ganz genau, richtig. Ganz genau, das ist richtig. Das heißt, dass wir also zu denen gehen, die schon bekehrt sind, das geistliche Israel, ja, und dass wir sie, an sie die Botschaft richten, sie herauszuführen. Ja, richtig, der laute Ruf. Da war noch irgendwo eine Hand? Hesekiel 38 und 39 sprichst du an. Es ist unglaublich schwierig, Hesekiel 38 und 39 auszulegen. Da gibt es unglaublich viele verschiedene Auslegungen. Ich persönlich, meine persönliche Auslegung, sehe Hesekiel 38 und 39 nur in Verbindung. Man kann es nur verstehen und erklären, wenn man das verbindet mit Offenbarung 20, wo von Gog und Magog die Rede ist. Das ist ja auch Gog und Magog, Hesekiel 38 bis 40. Und ich denke, man kann das nur verstehen, richtig auslegen, wenn man die Paralleltexte berücksichtigt. Und das ist eindeutig Offenbarung 20. Und Offenbarung 20, Vers 8 zeigt uns, dass dieses Ereignis von Gog und Magog nach den 1000 Jahren ist. Ja, Offenbarung 20, Vers 8, nach den 1000 Jahren. Deswegen würde ich Hesekiel 38 bis 40 auf die Zeit nach den 1000 Jahren beziehen. Dass sich hier alle Völker versammeln, um gegen Christus und sein Volk und gegen die heilige Stadt Jerusalem zu kämpfen. Ich weiß, dass es einige Ausleger gibt, die das in die Zeit vor Jesu Wiederkunft beziehen und dann irgendwelche Ereignisse darin finden. Aber ich persönlich würde das denken, also ich sehe hier nur die Parallele zu Offenbarung 20, Vers 8 und die weist mir eindeutig die Auslegung auf nach den 1000 Jahren zu. Gut, noch weitere Fragen? Ich habe hier noch eine kurze Skizze. Die meisten Endzeitereignisse fangen nicht schlagartig an und hören auch nicht schlagartig auf. Das heißt, sie beginnen, sie können schon allmählich beginnen und irgendwo auf einem Höhepunkt sein. Und dann ist der Punkt, den ich hier auch als Startpunkt eigentlich drauf habe, ja, der dann kommen könnte. Zum Beispiel könnte das so aussehen, ja, dass es irgendwo schon beginnt und dann irgendwann ist der Höhepunkt. Es kann sein, dass es schlagartig aufhört, wie zum Beispiel der laute Ruf, wird sicherlich ziemlich schlagartig aufhören. Es kann sein, dass manches abebbt, es kann sein, dass manches oben bleibt. Die Plagen werden sicherlich oben bleiben, bis Jesus kommt. Also es wird verschiedene Art und Weise geben, wie das geschieht. Aber dass es sozusagen eine Entwicklung auch ist. Ja, und ich bin überzeugt, dass viele Dinge, wie zum Beispiel der laute Ruf, auch vorher schon beginnen und immer stärker werden und dann irgendwo zur ganzen Fülle sichtbar werden. Oder auch der Spätregen. Dass es irgendwo schon sein kann, dass der Heilige Geist schon besonders wirkt und schon Tropfen fallen vom Spätregen und dann allmählich immer mehr wird, bis der ganze Regen in der Fülle da ist. Oder auch die Sichtung, dass wir jetzt schon sehen können, wir sind in der Sichtung. Wir haben jetzt schon Spaltungen und Spannungen da vielleicht. Und sehen kann, es läuft auf diesen Punkt hin, wo dann nur noch die sichtbare Trennung kommt. So kann man sehen sicherlich, dass das Ereignisse sind, die auf diesen Höhepunkt jeweils immer zulaufen. Dass die Ereignisse kommen, das glaube ich ganz fest. Denn die Prophetie zeigt uns das. Ja, dass sie vorausgesagt sind. Und was Gott in seinem Wort sagt, es wird geschehen. Ja. Und dass die bald kommen, die Ereignisse, glaube ich auch. Und ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir uns da Gedanken drum machen. Und Gott möchte uns das ja nicht sagen, damit wir Angst davor bekommen, sondern er sagt uns das, damit wir stark werden im Glauben, damit wir umso mehr ihm vertrauen. Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare es denn seinen Knechten, seinen Propheten. Das heißt, Gott sagt es uns durch prophetische Wort, damit wir wissen, was kommt, uns auf einstellen können, damit wir Vertrauen zu ihm haben. Und wenn das denn kommt, dann wird es umso mehr unser Vertrauen zu ihm stärken, weil wir sehen, es ist wirklich so gekommen, wie er es gesagt hat. Wie das im Einzelnen dann sein wird, wie sie das denn praktisch erfüllt, das kann sein, dass das anders kommt, als wir uns das vorstellen. Aber dass es kommt, das ist sicher. Gut, soweit für heute. Morgen wird es denn um die Themen gehen, um das Sonntagsgesetz und das, denke ich, ist auch ein Thema. Und um die Sichtung. Das sind Themen, die sehr wichtig sind. Frage vom Sonntagsgesetz ist vor allen Dingen die Frage, wann kommt es, wie kommt es, in welchen Sequenzen wird es kommen. Und bei der Sichtung ist die Frage, wie können wir sicher sein, dass wir nicht ausgesichtet werden? Wo finden wir die Sichtung? Wo können wir jetzt schon die Sichtung sehen? Und wie können wir uns vor dem Graben, ich denke, es gibt einen rechten und einen linken Graben in der Sichtung. Wie können wir uns vor beiden Gräben schützen, dass wir am Ende bei denen sein dürfen, die Jesus willkommen heißt? Ich lade euch ein, dass wir noch zu einem Gebet aufstehen. Jesus, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben, die Prophetie haben dass du uns darin viele Dinge voraussagst. Und dass wir erkennen können, dass bis jetzt alles in Erfüllung gegangen ist, was du gesagt hast. Dass einige Ereignisse vor uns liegen, diese Endzeitereignisse, die du auch vorausgesagt hast. Wir können erkennen, dass es ein wunderbarer Plan ist, den du auch hier mit uns, mit deiner Gemeinde zur Vollendung bringen wirst. Und dass du am Ende der Sieger sein wirst. Wenn du in den Wolken des Himmels als König und Richter der Welt erscheinen wirst. Und wir möchten dir sagen, Herr Jesus, dass wir eigentlich deinen Erlösungsplan auch für die Endzeiten noch besser verstehen möchten. Dass wir dadurch auch dich und deine Liebe noch besser verstehen können. Und dass wir voll Vertrauen in deine Hand durch diese Ereignisse gehen können. Lass du uns dein Wort und die Prophetie noch immer besser verstehen. Dass dadurch auch Erweckung geschieht in unseren Herzen. Und Herr, dank, dass du das tun wirst. In Jesu Namen. Amen.